viele Menschen dann tatsächlich kommen. Das heißt, meldet euch an, wenn ihr nicht kommt, ihr verpasst wirklich ein wunderschönes Wochenende im Schwarzwald, im Nordschwarzwald. Das ist nur eine gute Stunde zu fahren von hier, also leicht zu erreichen, eine schöne Gegend und die Gemeinschaft untereinander. Jetzt nach Corona können wir das wieder ungeteilt genießen. Das sind die Ankündigungen für die nächste Zeit und damit möchten wir kommen zum Interview. Darf ich bitten? Ich möchte euch vorstellen, Miriam und Jörg Hofer. Übrigens herzlich willkommen auch die Eltern von Miriam. Sie sind auch unter uns. Der Edwin und die Birgit Joost, hier sitzen sie. Herzlich willkommen, sind aus Basel angereist. Herzlich willkommen hier bei uns. Darf ich also vorstellen, Miriam und Jörg Hofer. Ihr habt noch kein Wort jetzt ins Mikrofon gesagt, aber sobald ihr es tun werdet, wird man merken, sie sind nicht im Schwabenland geboren, obwohl ich heute Morgen gelernt habe, dass die Mutter in Baden geboren ist, also gar nicht so sehr weit weg von hier, aber ihr seid ja nicht von hier. Woher kommt ihr?
Also ich bin ein Urschweizer, eigentlich von Bern und Miriam ist von Basel. Wir sind jetzt aber schon 3 Wochen hier und kommen eigentlich von Basel, ja, und Bern.
Du sagst gerade, ihr seid schon 3 Wochen hier, ihr seid ab und zu mal bei uns in der Gemeinde. Manche von euch werden sie auch schon mal gesehen haben. Welchen Bezug habt ihr zur ETG? Warum kommt ihr hier heute Morgen zu uns?
Also ich selbst bin in der ETG Basel aufgewachsen und wurde dann damals eingeladen von den Wüstners, Sabine und Jochen. Also wir haben zusammen auf dem Bienenberg studiert und die haben uns dann eingeladen, hierher zu kommen. Und seitdem kommen wir regelmäßig hier vorbei.
Und nun seid ihr ja nicht allein nur wegen dem Gottesdienst hier, sondern ihr wart schon einige Tage hier in unserer Umgebung. Was bringt euch ins schöne Schwabenland?
Die AWM. Also wir sind sehr dankbar, dass wir dort in der AWM ein Studium anfangen konnten. Wir sind dort dran, fast am Schluss.
Vielleicht solltest du noch sagen, was ist AWM?
AWM, das ist eine Schule, wo man verschiedene Ausbildungen machen kann für Masterebene oder auch andere Sachen. Und wir sind jetzt dort im Masterkurs vom interkulturellen Leadership. Und natürlich, warum sind wir hier im schönen Schwabenland? Weil wir auch jetzt eben Freunde hier gekriegt haben. Die Wüstner versuchen wir manchmal. Dieses Mal kommen sie zu uns hierhin, freut mich. Eine riesen Überraschung. Und eben, wir kommen auch hierhin, weil ihr uns immer unterstützt und für uns betet. Vielen Dank.
Dankeschön. Und wenn ihr nicht hier im schönen Schwabenland seid, wo lebt ihr? Vielleicht in der Schweiz oder... Auch nicht.
Nein, wir sind Auslandschweizer. Wir leben in Peru seit 2004, sind einfach immer wieder mal in Heimataufenthalt hier. Und in Peru leben wir nicht in der Hauptstadt Lima, sondern 600 Kilometer nördlich, aber auch in einer Küstenstadt, die heißt Trujillo. Die hat etwa 1 Million Einwohner, mehr oder weniger.
Du sagst gerade, ihr wohnt oder lebt, wenn ihr nicht in der Schweiz auf Heimatzeit seid oder hier in Deutschland, ihr lebt in Peru. Peru war ja in den Medien in den letzten Monaten sehr intensiv immer wieder präsent gewesen mit Unruhen, mit politischen Schwierigkeiten. Wie habt ihr das erlebt als Auslands, als Expatriates, die dort in Peru wohnen?
Ja, also wir sind... Als die Pandemiezeit war, saßen wir fest in der Schweiz, wir konnten nicht zurückreisen und gingen dann 2021 im Dezember zurück, also noch nicht so lange her, waren jetzt gut ein Jahr dort und wir müssen sagen, dass wir haben Peru noch nie so instabil erlebt in all diesen Jahren, bald 20 Jahren, extrem instabil, also die Pandemie, die hat viel Ängste ausgelöst, die hat viel Trauer ausgelöst, weil viele Menschen gestorben sind. Und dann nach der Pandemie, dort auch die wirtschaftlichen Probleme, die politische Situation ist extrem instabil. Da werden Präsidenten abgesetzt und dann wird das Parlament abgesetzt. Und so geht das seit ein paar Jahren, extrem viel Korruption. Und Jetzt kommen noch Naturkatastrophen dazu. Also wir hatten gerade ein Phänomen, El Niño heißt das. Das brachte extrem viel Regen und man befürchtet jetzt, und es ist eigentlich jetzt diagnostiziert, dass ab September es wieder schlimmer wird. Ein El Niño-Phänomen, das die ganze Welt spüren wird. Also da ist sich was am Aufbauen im Pazifik. Das könnt ihr nachlesen im Internet, was das ist. El Niño heißt das. Also heißt, es ist wirklich extrem instabil auf allen Ebenen. Ja. Und du hast gefragt, was das mit uns macht. Ja. Also es ist für uns ein bisschen... Wir wissen echt nicht, wie lange wir noch dort bleiben können. Wir gehen wieder, aber ich habe irgendwie die Perspektive gewechselt. Ich kann nicht Pläne machen für lange Zeit, sondern ich kann einfach jetzt voll präsent dort sein und machen, was ich kann. Und nachher, wenn irgendwie politisch zum Beispiel, wenn es eine Änderung gibt, kann es sein, dass wir auf einmal nicht mehr willkommen sind. Ja? Also wir hatten jetzt Probleme, unser Visum zu kriegen. Von Januar bis September dauerte das letztes Jahres. Ja? War wegen Chaos in der Administration, sage ich mal. Ja? Aber es kann sehr schnell auch irgendwie anders wechseln. Und ja, das ist unser Lebensgefühl. Wir sind einfach dort und wissen nicht, wie lang und wie gut das alles noch geht. Und wir beten halt alle dort in Peru, dass irgendwie wieder Stabilität hineinkommt.
Also viel Unruhe, viel Instabilität.
Ja, also diese Unruhe, die ihr gehört habt, die politischen Unruhen, dass sie demonstriert haben, die sind im Moment ein bisschen wieder abgeflacht, einfach weil halt dieses Klimaphänomen andere Probleme wieder fokussiert hat. Ja. Aber man weiß nie, wann es wieder Streiks und Sachen gibt.
Nun finde ich es immer spannend, wenn wir von solchen Ländern in den Medien hören, die Frage, es geht ja nicht um Klima und um Unsicherheiten und um politische Schwierigkeiten, sondern dahinter steht ja Gott, der sein Reich baut und seine Gemeinde baut. Und ihr arbeitet ja lokal mit den Christen und mit den Gemeinden zusammen. Wie würdet ihr da die Situation in Peru beschreiben im Moment?
Also wenn wir global ganz Peru sehen, ist es noch am Wachsen, die Christenheit, die Gemeinden wachsen immer noch. Es ist ungefähr 14% sind Christen, haben wir neu gelesen, also es ist immer noch am meisten, jedes Jahr ein bisschen mehr. Und es ist etwas Schönes eigentlich, da können wir sehen, Gott ist am Wirken. Und gerade auch die Pandemie hat gemerkt, dass die Leute wieder einander helfen müssen, einander zusammen sein. Und da hat unser Gemeindeverband und vor allem unsere Gemeinde, die hat gesagt, wir wollen einfach zusammen, miteinander nach vorne gehen. Und wir wollen eine Gemeinde haben, wie in der Apostelgeschichte, da keine Not war. Also keine Not in Peru, das ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben trotzdem, hat der Pastor, der hat ein sehr großes Herz, die Gemeinde soll eine Familie sein. Und er hat auch gesagt, da müssen wir die Leute zum Arzt bringen, Sauerstoff bringen, wenn sie zu wenig Essen haben, Essen bringen. Und das wurde durch die ganze Pandemie und auch noch jetzt wird es immer noch gemacht. Ja.
Wenn wir jetzt also die Frage stellen, was tut die Krise mit dem Reich Gottes in Peru, würdest du sagen, es ist eigentlich, hat auch positive wie so Nebenwirkungen?
Sehr viel positiv. Also die Gemeinde hat sich zusammengeschlossen und viel mehr Familie gehabt. Ja. Ja.
Und viel beten auch. Also ja. Sie treffen sich jetzt jeden Morgen im Zoom, die wollen, von 6 bis 7 beten sie zusammen. Ja.
Und nun wissen wir von früheren Besuchen von euch hier bei uns in Ludwigsburg, dass ihr so ein Herz habt für Menschen mit Behinderungen. Ihr kümmert euch und arbeitet sehr viel mit solchen Menschen. Und meine Frage ist, was begeistert euch so daran? Warum brennt euer Herz so dafür? Und vielleicht auch, wie sieht es auch konkret aus? Was tut ihr dann dort vor Ort mit und für diese Menschen?
Es begeistert mich, weil ich auch behindert bin. Ich habe Legasthenie, das sieht man nicht sofort, aber manchmal habe ich auch Schwierigkeiten, mich auszudrücken. Und das begeistert mich eben, den Leuten zu helfen. Und ich habe auch gesehen, man sagt, weltweit 10% sind Leute mit einer Behinderung. Andere sagen 16. Vor kurzem habe ich eine Studie gehört, jetzt muss ich da drauf schauen, 25,7%, also jeder vierte hat eine Behinderung. Manchmal sieht man es nicht, Aber wir haben auch gesehen, die Leute, die wollen auch eine Beziehung. Und die Leute, die wollen auch in einer Gemeinde sein. Und das animiert uns, mit ihnen zu arbeiten.
Und für dich, Miriam, die Arbeit mit den Behinderten, was ist dein Anteil daran? Oder wie bringst du dich ein? Oder ihr auch als Familie?
Also unser Thema ist, Menschen mit Behinderung einzuschließen in die christlichen Gemeinden, also die Gemeinden zu sensibilisieren. Da machen wir Schulungen und da machen wir auch dann Events, wie zum Beispiel Rollstühle ausgeben. Aber das hat immer das Ziel, dass eine Gemeinde sich mobilisiert und Leute mit Behinderung auch kennenlernt und offen wird. Ja. Wir machen Programme. Und in unserer lokalen Gemeinde haben wir wie ein Ministry eröffnet, ja, wo wir uns eben um Menschen mit Behinderung kümmern, sie einladen, dass sie Teil von der Gemeinde werden. Und für mich ist es einfach, das ist, wie Gott die Gemeinde will, komplett mit allen. Es dürfen alle kommen und es sollen alle einen Raum haben. Das begeistert mich. Und ich finde einfach, es tut so gut, wenn man so gemischt ist, dann irgendwie geht das Leistungsdenken runter, sondern man beginnt zu denken, ja, jeder hat was zum Beitragen und das feiern wir, dass jeder was beitragen kann. Und dass es nicht einfach nur die Besten und die Gescheitesten und die Reichsten, sondern alle sind Teil von Gottes Gemeinde. Mhm. Und das hat mir selber persönlich auch sehr gut getan, diese Chip zu wechseln. Mhm. Ja.
Und nun arbeitet ihr ja als Schweizer sozusagen in Peru und gleichzeitig die lokale Gemeinde mit dabei. Wie funktioniert das hier, dieses Zusammenspiel von euch als, ich sag mal, Ausländer in Peru und gleichzeitig die lokale Gemeinde, die ja auch dieses Anliegen hat, dass alle dabei sind, dass es insgesamt Gottes Reich und Gottes Gemeinde größer ist als nur diejenigen, die alles haben und alles können?
Also ich würde sagen, unsere Aufgabe ist, wie diese Vision zu wecken, ja. Die ist nicht immer vorhanden, dass alle dazugehören. Viele sind sich gar nicht bewusst, haben sich gar nie Gedanken darüber gemacht. Und das machen wir mit Schulungen. Und wenn Pastoren auf einmal verstehen, ah, so wäre das, und sich motivieren, dann gibt es eine Änderung. Und wir zwei, wir schaffen das alles nicht alleine. Wir schaffen überall in Teams. Also wir schaffen in der Gemeinde im Team, wir schaffen mit der Organisation, wo wir verlinkt sind, das ist ein Team. Das ist, wir geben einfach unseren mit unseren Talenten helfen, wo wir können, aber da gibt es andere, die haben noch viel mehr Talente. Und was wir auch noch ein bisschen können, ist Hilfe kanalisieren von der Schweiz, von Deutschland, finanzielle Hilfe in gewissen Situationen und so. Also ja, es ist Teamarbeit, alles ist Teamarbeit. Und wir versuchen immer möglichst die Dinge nicht von uns abhängig zu machen, sondern dass sie von Jesus abhängig sind, ja, und dass das nachher auch weitergeht, wenn wir nicht dort sind.
Und wenn ihr jetzt heute wieder weggeht hier, könnt ihr uns einen kleinen Einblick geben, was sind so die nächsten Wochen, Monate für euch? Wann geht es wieder zurück auf die südliche Hälfte der Weltkugel?
Also wir haben ja eben in einen Kurs studiert, internationale Kommunikation, und wenn wir zurückgehen, müssen wir die Arbeit noch fertig schreiben. Also wir werden heute in die Schweiz gehen, werden dann in das Bernbiet fahren, wo ich dann herkomme. Und dort werden wir auch noch den Geburtstag von meinem Vater feiern, 90 Jahre. Und danach werden wir am 24. Juli wieder zurück nach Peru gehen. Und im Anfang August werden wir dann nach Trujillo hochgehen, weil wir haben noch einige Sachen zu machen in Lima.
Wir werden nachher in diesem Gottesdienst auch eine Zeit des Gebets haben. Unser erstes Lied hat uns ja eingeladen zum Gebet, zum Reden mit Gott. Und ist auch unser Wunsch, dass wir insgesamt diese Anliegen mitnehmen, das ist nicht nur für diesen Gottesdienst. Könnt ihr uns noch 2, 3, 4 Gebetsanliegen nennen, wo wir an euch denken können, jetzt nachher im Gottesdienst, aber auch für zu Hause, für später, dass euch wichtig ist, dass wir für euch als Familie, auch für die Gemeinde in Peru und gerade auch für die Gruppe, mit denen ihr arbeitet, dass wir beten können. Was denkt ihr, was wäre wichtig? Wofür sollten wir beten?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich für Peru, einfach, dass Gott Leute beruft in die Regierung oder an Stellen, die Frieden bringen können, die vermitteln können, die Vision haben, für das Volk zu schauen. Und wir gehen auf eine nächste Naturkatastrophe zu. Ja, wie ich gesagt habe, und dass die Behörden jetzt reagieren und Dinge noch machen, die helfen können, dass der Regen nicht so schlimme Folgen hat für die Bevölkerung.
Und dass wir eben diesen Kurs, wo wir gelehrt haben, auch umsetzen können. Und dort habe ich einfach gelehrt, wir müssen immer wieder schauen, was braucht der andere. Und in Peru, wir sind jetzt schon 19 Jahre dort, aber wir müssen immer wieder jeden Tag am Morgen fragen, hey, was ist heute dran? Was ist das Wichtigste, dass wir dort einfach Prioritäten setzen können? Ja.
Und für die Arbeit an sich, für die Arbeit mit den Menschen mit Behinderungen, was denkt ihr, was wären da ein, zwei Gebetsanliegen noch?
Also durch die Pandemie ist vieles einfach noch so schlafen geblieben oder gestoppt geworden, weil man sich ja nicht mehr versammeln konnte. Und wir haben jetzt ein Jahr lang gearbeitet, um wieder Dinge zu reaktivieren und so. Wir möchten gerne, dass das Büro, das wir haben, und die Werkstatt, dass das wieder wachsen darf, ja? Dass wir mehr Freiwillige dazu bekommen, dass wir auch einen Ort, dass es noch ein Bauvorhaben vorhanden, dass das auch umgesetzt werden könnte, dass das wieder beginnen kann mit neuer Kraft, dass wir mitwirken. Ja.
Starke Leiterschaft für unsere Teams, wo wir arbeiten drin. Und dass wir eben den Schatten sein dürfen, das ist immer mein Anliegen. Ich bin drin noch, aber trotzdem möchte ich Sie fördern, das selber zu tun. Einfach das gute Leiterschaft. Ja.
Für euch und auch für die lokale
Und für jedes Gruppe. Team, ja.
Genau. Die dort arbeiten. Vielen Dank. Es wird nachher im Gottesdienst in der Predigt um die Jahreslosung gehen, Gott, der uns sieht. Und ich freue mich schon drauf und ich freue mich auch auf Beispiele, die ihr dann im Anschluss noch zeigen werdet, wie das konkret auch in Peru, in eurer Arbeit, in eurer Umgebung sichtbar wird. Vielen Dank, dass ihr zu uns gekommen seid für diese Eindrücke und auch vielen Dank für die weitere Gestaltung vom Gottesdienst.
Danke.
Jetzt dürfen...
Ich weiß nicht, wie ihr hier hingekommen seid, wie euer Herz ist, wie es euch geht, was ihr letzte Woche gehabt habt. Aber ich kann euch sagen, wie diese Frau sich niederkniet und sie weiß, wir haben einen Gott, einen Vater, der uns sieht, hört und kennt. Wenn irgendwie noch Sachen sind, möchte ich gerade jetzt auch diese Zeit nehmen, dass ich noch bete, dass wir das ablegen können. Und wenn uns noch irgendwas irgendwie triggert, dass wir das auch ablegen können, dass wir uns dann auch wirklich auf das Wort Gottes vorbereiten können. Wir beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke, dass du jeden Einzelnen siehst, der hier hingekommen ist. Ich danke dir aber auch alle Leute, die im Livestream drin sind oder diese Predigt später hören. Du weißt, wie es dieser Person jetzt gerade geht. Ich bitte auch, dass sie merken dürfen, du kennst sie. Und sie dürfen wie diese Frau zu dir kommen und alles dir hingeben. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Wir werden durch die Jahreslosung gehen und ich habe gebeten, dass meine Frau die Texte liest und dann werde ich einige Sachen über den Text sagen, auch einen Winkel nach Peru machen, fast immer, und dann werden wir schauen, wie wir weiter kommen und was wir von Gott bekommen. In der ersten Folie.
Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir.
Die Geschichte ist von Hagar. Hagar, wie wir hier sehen, sie ist nicht frei. Sie ist eine Fremdin, sie ist eine Migrantin. Also sie war von Ägypten. Sie war nicht von diesem Ort, sie kam von irgendwoher dorthin. Als Migrantin und als Sklavin konnte sie sich nicht selber eine Entscheidung treffen. In dieser Zeit merken wir auch, dass da irgendwie etwas nicht stimmt bei Abraham und Sarai. Sie musste sich fügen, was die Herrin sagte, und wurde sogar gezwungen, wenn wir hier sehen, sie wurde gezwungen, eine Leihmutter zu sein. Wenn ich das so sehe im Text und mich schaue, wie Peru aussieht, Peru hat viele Migranten. Die Peruaner selber migrieren von der Urwald an die Küste zum Studieren, von den Bergen an die Küste zu studieren oder zu arbeiten, dann wieder von der Küste in die Berge zum Arbeiten. Es ist immer ein Migrieren. Aber wir haben auch ganz viele Chinesen, die sich gut eingelebt haben, schon seit Jahren. Und in den letzten Jahren kamen auch viele von Venezuela. Und ich denke, die von Venezuela sind gleich fast wie Hagar. Die wurden nicht so gut angesehen. Am Anfang hat man sie noch reingenommen, aber Peru hat jetzt zu wenig Arbeit für alle Leute. 70% in Peru sind informelle Arbeiten. Und davon haben fast niemand einen Arbeitsvertrag oder nicht einen Jahresvertrag. Also wir sehen, in Peru gibt es auch Sachen, wo sie sich fügen müssen. Kriminalität und Unsicherheit, wie wir am Anfang gehört haben. Die Leute haben Angst. Hagar ist verzweifelt, hat Angst, weiß nicht, was jetzt alles noch kommen kann. Meine Frage jetzt hier in den Raum, ich kenne euch nicht so gut. Aber wer ist nicht von Baden-Württemberg oder wer war nicht von Anfang in Baden-Württemberg geboren, der soll die Hand hochhalten. Ui, wir haben hier viele Migranten. Ihr seid vielleicht nicht Sklaven, aber ihr wart auch Fremde. Wie war die Zeit? War die einfach? Wir gehen weiter in der Geschichte.
Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie ein Kind bekommen würde, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen.
Okay, wir sehen, Abraham und Sarai machen, was sie wollen eigentlich. Sie haben keine Kinder und sie wollen jetzt ein Kind. Und sie haben, wie ich schon gesagt habe, Hagar als Leihmutter gebraucht. Ist wahnsinnig eigentlich. Aber wenn man es anschaut, es gab eine Form in dieser Zeit, wo es so gemacht wurde, dass man Nachkommen haben will. Da hat man dann eben die Sklavin gebraucht, dass man Nachkommen hat. Also das war üblich in dieser Zeit. Aber schauen wir auf Hagar. Wie fühlte sich Hagar? Ich denke, sie fühlte sich wie ein Objekt. Sie hat keine Würde. Sie weiß nicht, was jetzt da noch alles draufkommt. Aber als sie merkte, jetzt habe ich eine Chance. Jetzt kommt was anderes. Jetzt bin ich auch jemand. Und was hat sie gemacht? Und sie schaute auf die Herrin runter. Wir werden nachher noch schauen, wie das weitergeht, aber jetzt möchte ich noch auf Peru gehen. Die Menschen mit einer Behinderung. Wir arbeiten mit Leuten mit einer Behinderung. sie haben oft auch keine Würde. Und oft werden sie nicht direkt angesprochen. Das sagt man eigentlich, wenn man jemand etwas wissen will von der Debbie, komme ich zum Heinz und sage, ja, was ist mit der Debbie da drüben? Man schaut nicht einmal die Debbie an, man schaut nur den Heinz an. Man will alles wissen von dem Debbie. Also man will den Kontakt zur Debbie gar nicht haben. Also ich will nicht sagen, dass du eine Behinderung hast. Das ist einfach ein Beispiel. Man achtet sie nicht. Oft hat man eine Scham, weil eine Behinderung oder eine Krankheit ist eigentlich von Gott gekommen. Das ja eigentlich auch nicht stimmt. Aber einige in Peru merkten dann, Leute mit einer Behinderung, merkten, hey, wir können Kinder Gottes auch sein. Jetzt wollen wir auch studieren und wir wollen ein Teil der Gemeinde sein. Das haben Leute und Leute mit einer Behinderung gemerkt in Peru. Die Frage hier in den Raum wieder. Wo bist du? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich wie Hagar? Oder machst du auch alles, wie du willst? Wie Abraham und Sarai? Merkst du vielleicht, ich habe da jemanden misshandelt oder negativ gebraucht? Wie Abraham und Sarai? Oder merkst du, dass es dir in deinem Leben jetzt eine positive Veränderung gibt? Und wie nutzt du sie? Nutzt du sie positiv oder negativ? Wir schauen, wie es weitergeht mit Hagar.
Da sagte Sarai zu ihrem Mann, mir geschieht Unrecht und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Ich rufe den Herrn als Richter an. Abraham erwiderte, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten. Da lief sie davon.
Okay. Die Hagar hat auf die Sarai runtergeschaut. Hat gemeint, jetzt kann ich auch was machen. Die Sarai, oh, ich bin so eine Arme, und hat sich in die Opferrolle reingesteigert. Sie ist völlig in der Opferrolle und weiß nicht mehr, was sie macht. Geht zum Vater und handelt dann. Ich möchte aber auch schauen, wie es der Hagar geht. Durch diese Art, was sie eben die Sarai nicht untergeordnet hat, sie so runtergeschaut hat, wurde sie noch mehr verachtet, bis es fast nicht mehr ging. Also sie musste die Schwerstarbeiten machen, vielleicht viel mehr arbeiten noch. Sie hatte noch weniger Entscheidungen und am Schlussendlich wusste sie wirklich nicht, was soll ich machen? Und vielleicht fühlte sie sich auch in der Opferrolle. Beide könnten sein in der Opferrolle. Wir können nichts machen. Es ist nichts. Aber ich denke, und das möchte ich euch ermutigen, nicht in diese Opferrolle reinzukommen. Weil wenn wir in einer Opferrolle sind, wie hier die Sarai, das bringt eigentlich nicht einen großen Segen. Und wenn wir immer sagen, wir können nicht, wir haben es nicht, das bringt uns auch nicht. In Peru merken wir oft, wir Peruaner sind Arme. Wir haben kein Geld, wir können es nicht. Ja, vieles wird durch mangelhafte finanzielle Unterstützung nicht möglich sein. Auch durch mangelhafte Beziehung können wir manchmal Behördengänge nicht gut durchführen. Aber ich denke, es bringt nichts, wenn wir in einer Opferrolle hineinkommen. Schauen wir, ob sie aus dieser Opferrolle rauskommen.
In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie.
Hier sehen wir, kommt ein Engel. Und Hagar ist in der Wüste. Der Engel bringt ihr wieder Würde. Würde in ihr Leben hinein. Er bringt die Würde in ihr Leben hinein, weil er gerade fragt. Er fragt, woher kommst du? Wohin gehst du? Und er spricht die Hagar ganz persönlich an. Hagar, Sklavin von Sarai. Also er wusste haargenau, er hat Hagar gesehen. Gott sieht Hagar. Er hat gesehen, dass sie eine Sklavin ist, dass sie Hagar heißt, dass sie irgendwohin, wo irgendwohin kommt und wo sie hingeht. Also er hat Interesse und will wissen, was ist mit Hagar. Aber was sagt Hagar? Hagar hat keinen Plan. Sie kann nicht sagen, ich werde jetzt das, das, das und das machen. Hagar ist einfach weggelaufen. Sie hat keinen Plan. Sie weiß nicht, wie es weitergeht. Sie ist in einer Verzweiflung. Also sie weiß nicht, was soll weitergehen. Ich möchte hier auf Jesus hinweisen. Jesus hat immer die Würde an erster Stelle gemacht. Als ein Blinder, er hat einen Kontakt mit einem Blinden gehabt. Ein Blinder, sieht er? Nein, der sieht nicht. Und er fragt den Blinden, was willst du? Es ist ja logisch, was ein Blinder will, der will sehen. Aber Jesus will haargenau wissen, was wollen wir? Was willst du? Er will es von uns hören. Jesus und Gott, wie Gott hier Hagar beim Namen nennt. Jesus nennt viele Personen beim Namen. Zwei Beispiele. Er sagt dem Zachäus, Zachäus, heute will ich bei dir essen. Er hätte ja sagen können, hey du, bei dir will ich essen gehen. Nein, er hat gesagt, Zachäus, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist und ich habe dich gesehen, was du alles gemacht hast. Und deshalb möchte ich bei dir essen gehen. Also er hat ein Verlangen. Und er benennt die Namen, er benennt die Personen. Nathanael in Johannes 1, 46, dort steht auch, Nathanael ist mit Philippus unterwegs. Jesus und Nathanael, die haben einander noch nicht gesehen. Nur Philippus und Nathanael. Und dann sagt Philippus, hey Nathanael, da gibt es den Jesus. Und Nathanael sagt, was kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Also Nathanael hat nicht großes Interesse. Da kommt aber Jesus zu ihnen. Und wo sie dann zusammenkommen, was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, Nathanael, seht ein echter Mann, seht ein echter Israel, an dem kein Fleisch ist. Nathanael sagt zu ihm, woher kennst du mich? Also Nathanael war so erstaunt, dass Jesus wieder alles wusste von ihm. Und das ist hier auch so. Gott sieht Hagar, weiß, wie es weitergeht mit Hagar. Und wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Gehen wir weiter.
Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht.
Okay, Hagar wusste nicht, wo sie hingehen soll. Sie war verzweifelt. Und jetzt sagt der Engel, zuerst gibt er einen Auftrag. Und dieser Auftrag soll eine Lösung sein. Zurückgehen, unterordnen, wo sie so oder so schon unterdrückt wurde. Kann das eine Lösung sein? Schauen wir, was sie dann macht. Aber wir möchten hier noch bleiben. Gott gibt auch einen Segen. Und einen riesigen Segen eigentlich. Der Segen ist ähnlich wie bei Abraham. Beide, Abraham und Hagar, wurden von Gott gesagt, und ihr werdet ein großes Volk sein. Und das ist da erstaunt. Eine Frau, die nichts zählt, eine Ausländerin, eine Sklavin, kriegt einen Segen, aus dir wird ein großes Volk sein. Wie lieb muss eigentlich Gott Hagar haben, dass er sie so ermutigt. Hey, es gibt eine Zukunft. Es gibt eine Zukunft. Du hast einen Sohn und der wird ein großes Volk sein. Ein Sohn, ein Wildesel, ja, ich weiß nicht genau, ein Wildesel, ja, das möchten wir nicht, dass unsere Söhne Wildesel sind. Aber man muss ja dann auch sagen, ein Wildesel heißt ein starkes Volk, ein kämpfendes Volk. Und meine Frage ist, Ismael soll auch der Hagar ein Trost geben. Und welches Volk stammt aus Ismael? Weiß es jemand? Ja, es wird genickt. Ich Muslimen. Muslimen. Ja, ich sage das immer falsch. Ja. Muslimen. Gott liebt das Volk Israel. Das hat der Abraham gesagt. Aber hier sagt er eigentlich auch, er liebt die Moslems. Gott will mit beiden Völkern gehen. Und jetzt frage ich, bist du bereit, dieses Volk zu lieben? Bist du bereit, diesem Volk eine gute Botschaft zu geben und zu helfen, dass eben Hagar diesen Segen weiterbringen kann oder eben in Erfüllung geben? Sind wir bereit, das zu machen? Schauen wir nach Peru. Manchmal sehen wir die Veränderung nicht und denken, hey, das geht so langsam. Und manchmal machen wir die Sachen klein. Und wir sollten uns eben immer, immer wieder schauen, Gott liebt die Menschen in Peru und er will was mit diesen Leuten machen. Er will was machen, so wie er eben auch mit Ismael und Hagar was gemacht hat. Er will mit ihnen machen. Er sieht sie, er hört sie und er kennt sie. Gott hört dich auch. Er sieht dich, er kennt dich und er will mit dir reden. Meine Frage ist, sind wir bereit, dass Gott mit uns reden kann? Wollen wir diese Beziehung auch? Gott will sie. Und jetzt kommen wir zu der letzten Folie.
Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Darum nennt man jenen Brunnen Berlahai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt.
Hagar merkte, ich sage hier merkte, sie fragt sich, Hagar merkte wieder was Positives jetzt hier. Sie merkte, ich habe wirklich den gesehen, der mich anschaut. Sie merkte, jetzt hat sie Kontakt mit Gott gehabt, der sie sieht, hört und kennt. Hagar hier bekam eine Hoffnung, dass es besser wird. Auch wenn die Situationen ganz schwierig sind noch. Also die sind noch nicht weg, aber sie weiß, in der Zukunft wird es besser. Hagar merkte, dass Gott einen Plan hat, dass Gott mit ihr weitergehen will und dass sie nicht ein Nichts ist. Also Gott will mit ihr einen Plan machen. Aber Hagar wusste auch, es muss noch vieles passieren. Vielleicht muss sie noch vieles leiden. Vielleicht muss sie sich noch unterordnen, weil sie muss ja wieder zurückgehen. Es ist noch nicht am Ende. Aber wenn ich dann nachher weiter nach vorne sehe, in Genesis 21, 16, hat Hagar denn auch gemerkt, bei der zweiten Wüstenbegegnung, was sie mit Gott hat, wurde sie vorher von Abraham freigelassen. Sie wurde mit Proviant in die Wüste geschickt. Und Gott sorgte dann für beide, für Ismael und für Hagar. Also in 21, 16 merken wir, da ging sie dann weg von ihnen. Und von dort an begann nachher das große Volk zu binden. Meine Frage ist, wie geht es dir? Wir können nicht alles verändern, wo wir draußen sehen, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wir können es manchmal nicht ändern. Wir sind manchmal Sachen ausgeliefert und möchten gerne so viel noch verändern. Wenn wir schon nur den Krieg sehen in Ukraine, kommt immer das spanische Wort, Ukraine. Wir sehen so viel Leid und möchten eigentlich das alles wegmachen. Aber ich denke, wir müssen uns oben ändern. Wir haben einen Gott, der hat alles in der Kontrolle. Er sieht uns, er hört uns und er wird sich kümmern für die Leute dort unten. Diesen Gott der Hoffnung versuchen wir in Peru zu vermitteln. In praktischen Hilfe. Rollstuhlwerkstatt, wo die Leute hinkommen können, ihren Rollstuhl wieder flicken können. Medikamente und Arztbesuche, wo wir mit den Leuten hingehen oder sie besuchen und die Medikamente bringen. Essenpakete, die wir regelmäßig noch jetzt rausgeben. Diese Hoffnung geben wir auch in Freundschaft, wenn wir persönliche Besuche machen. Wenn wir zusammen essen oder einander helfen. Diese Hoffnung geben wir auch weiter, wenn wir von Gott erzählen, wenn wir predigen, wenn wir die Leute sensibilisieren, wenn wir Seniorenarbeiten machen oder wenn wir die Familien besuchen, die eine Person mit einer Behinderung haben. Und ich hoffe, dass wir eben auch diese Hoffnung von Gott weitergeben können. Wir werden jetzt ein Lied singen, das die Predigt noch ein bisschen vertieft und danach werden wir noch einige Fotos bringen, wie Gott Personen anschaut in Peru.
Du bist ein Gott, der mich hört. in Gedanken verrannt, alle Kräfte verbrannt, doch jetzt sprichst du zu mir. Die Erschöpfung, die Last, meine Schwäche, die Hast, all das lass ich hier bei dir.
Wir möchten euch jetzt noch hineinnehmen in ein paar Beispiele von Menschen, wie wir eben denen begegnen und sie ermutigen zu versuchen. Wir sind ja schon beinahe 20 Jahre in Peru und da haben wir ein Beispiel von einem Mädchen, das wir eigentlich schon sehr, sehr lange kennen. Das ist die Daleshka. Da sehen wir sie Anfangszeit. Da kriegte sie einen Rollstuhl von der Organisation, mit der wir mitarbeiten. Und wir haben mit ihr und ihrer Mutter den Kontakt gehalten über all die Jahre und haben sie auch immer wieder eingeladen, in die Gemeinde zu kommen. Und da kam sie dann zu den Teenies und in die Gruppe mit den Teenies. Und ihre Mutter war so ein bisschen widerwillig, also sie war sehr katholisch. Der Vater kam auch gar nicht, aber sie brachte sie, weil sie doch sah, es tut ihrer Tochter gut, wenn sie Gemeinschaft hat mit anderen. Und nun ist es so, die Daleshka ist jetzt Jugendliche geworden und hat sich freiwillig entschieden, sie will jetzt in die Jugendgruppe in der Gemeinde, ja nicht mehr mit den Teens, und die haben sie auch gut aufgenommen. Und seit letztem Jahr haben wir jetzt eine Gruppe, wo wir uns mit den Familien komplett treffen, die ein Kind mit Behinderung haben, und da kommt sie mit ihrer Mutter. Und ihre Mutter kommt jetzt auch sehr gerne. Die hat jetzt Freundschaft gemacht mit uns, kommt jetzt auch. Und die Daleshka, die ist jetzt aus dem Schulalter raus, und da war die Frage, wie geht es weiter bei ihr? Und die konnte sich jetzt einschreiben in einer privaten Uni für einen Vorkurs. Da ist sie hier vorne ganz glücklich. Das geschah letztes Jahr. Die möchte gern Psychologie studieren und wir versuchen halt zu unterstützen, wo wir können. Sie hat auch immer wieder neue Rollstühle gekriegt, wenn sie gewachsen ist. Und das macht sehr Freude zu sehen, wie sie im Glauben wächst. Sie hat es erlebt, ich bin wertvoll in Gottes Augen und kommt gerne in die Gemeinde und freut sich daran, dass sie Teil davon sein kann. Da ist das nächste Beispiel, da bin ich mit der Susi. Die Susi ist unsere Nachbarin und seit 4-5 Jahren kümmert sie sich um ihre Mutter, die total dement ist. Und diese Mutter wohnt bei ihr zu Hause. In Peru hat es keine Institutionen, wo Menschen mit Demenz untergebracht werden können. Und sie wohnt also bei der Mutter und jeder, der weiß, wie das ist, wenn man wirklich 24 Stunden am Tag sich um jemanden kümmert, wie anstrengend das ist, kann nachvollziehen, wie es der Susi gehen muss. Und ich versuche mit ihr ab und zu einfach einen Nachmittag in ein Café zu gehen, um sie rauszuführen, damit sie Zeit hat zum Plaudern und so weiter mit mir. Das tut ihr gut. Und vor einem Jahr ist es her, da hatte ich Kontakt mit einer anderen Peruanerin, die ein Andachtsbuch geschrieben hat. Und ich kaufte ihr das Andachtsbuch ab und schenkte es der Susi. Über Psalmen war das, jeden Tag ein Psalm und Gedanken dazu. 365 Tage im Jahr. Und die Susi, die liest jeden Tag in diesem Buch. Und gestern hat sie mir geschrieben, sie ist bei Tag 350. Und es tut ihr so gut. Und sie hätte so viel gelernt über Gott und so. Ja? Und ich merke auch, dass sie viel getroster ist, viel mehr Gott vertraut jetzt in dieser Situation, wenn ich es vergleiche mit einem Jahr davor. Ich habe ihr nicht viel erzählt. Es war, dass sie in diesem Buch liest und Gott zu ihr spricht. Und das ist sehr beeindruckend für mich zu sehen, wie Gott eben redet in das Leben von ihr. Und dann noch eine dritte Frau. Und nachher kommen noch zwei Männer, die Jürg vorstellt. Da haben wir eine Familie, die wir schon lange kennen. Ihnen haben wir ganz am Anfang auch ein bisschen Unterschlupf gegeben, weil der Familienvater im Gefängnis war. Berechtigt wegen Drogenhandel. Sie sind aber gläubig. Und jetzt geschah letztes Jahr etwas ganz Schwieriges mit der Tatjana. Die Tatjana, das nächste Bild, ist Mutter von zwei Kindern. Und die hat, sagen wir mal so, mitgehangen, mitgefangen. Ja? Die hat ihrem Vater Geld geliehen, wusste wahrscheinlich schon, dass er dubiose Geschäfte macht. Der kam wieder raus aus dem Gefängnis. Viele Jahre war er jetzt draußen, aber jetzt hat er sich wieder mit Drogensachen eingelassen, hat ein Feld, wo er eben anpflanzt und so. Und ihr Bruder war auch darin. Und die Tatjana, die wurde 5 Uhr morgens aus dem Bett von der Polizei geholt und abgeholt und ins Gefängnis gebracht. Also die waren gnadenlos. In Peru, wenn man sich mit Drogen einlässt, es ist einfach gnadenlos. Ja. Die haben die aus dem Bett gerissen und sie war mit ihren zwei Kindern im Zimmer. Und seitdem ist sie im Gefängnis, ja, in U-Haft. Und U-Haft kann jahrelang dauern, ja, wenn man da nicht ganz viel Geld hat und einen Anwalt bewegen kann oder sowas, geht es nicht. Und jetzt sind ihre zwei Kinder bei der Großmutter und den Geschwistern, wie man es auch dort sah. Jürg und ich, wir haben letztes Jahr gedacht, wow, diese Familie, wie schwierig für diese Familie, Vater im Gefängnis, Bruder im Gefängnis und die Tatjana. Und da dachten wir, ja, wir feiern mit ihnen Weihnachten, um ein bisschen Hoffnung zu geben und mit den Kindern zu spielen und so. War sehr gut, hat ihnen gut getan. Und ich hatte vor ein paar Wochen, bevor wir hierher kamen, ja, das Gefühl, ich möchte der Tatjana was schreiben. Habe ihr einen Brief geschrieben und ihr ein Buch mitgeschickt. Ihre Schwestern gehen immer regelmäßig ins Gefängnis, sie besuchen. Und habe ein Buch über den Glauben mitgegeben. Und da kam jetzt schon zweimal ein Brief von ihr zurück, wie sehr sie mir dankt, wie dieses Buch ihr Hoffnung gibt und ihr Kraft gibt im Gefängnis. Und auch, dass wir uns um ihre Familie kümmern. Ja. Sie ist jetzt jemand, die nicht direkt aus dem Bereich Behinderung kommt, aber ich habe fast geweint, als ich gehört habe, wie Gott mich brauchen konnte, um sie zu ermutigen und dass sie weiß, sie ist nicht alleine und da ist ein Gott, der sie sieht, auch im Gefängnis. Und sie teilt jetzt dort im Gefängnis das Buch mit allen und die lesen darin und reden über den Glauben und stärken sich so. Ja, das ist sehr großartig.
Immer sehr interessant, wie Gott eben die Leute sieht, wie Gott uns hilft, die Leute zu sehen. Und da habe ich auch Heraldo. Er ist ein älterer Mann, wo wir mit der Seniorenarbeit, der kommt immer. Er wohnt mit seiner Schwester in einem Haus. Und sie haben ihr Haus dann vermietet, dass sie näher zu der Gemeinde kommen können, dass sie jeden Donnerstag in die Seniorennachmittag kommen können. Und es war ein Mann, ein bisschen zurückgehalten. Wir hatten ziemlich lange versucht, was kann er, wie ist er. Und irgendeinmal haben wir gemerkt und gesehen, der kann ja malen. Also das war eigentlich wie ein Künstler, der hat das so sehr geliebt. Und wir haben dann auch gemerkt, wir wollen die Gemeinde ein bisschen verändern. Und gerade für Ostern haben wir dann ein Osterberg gebaut. Die nächste Foto, bitte. Haben wir einen Osterberg gemacht mit den drei Kreuzen. Und dann haben wir eben hier die Tumba, also das Grab, das noch zu ist. Und dann haben wir gedacht, ja, da fehlt noch irgendwas. Und da haben wir mit den Leitern vor dem Ding angeschaut und dann kam er zurück. Darf ich euch helfen? Darf ich das machen für euch? Ja, was brauchst du? Und da kam er dann und hat einen Nachmittag, hat er dann hier einfach ein bisschen gemalt, hat gesagt, das wäre schön, etwas Weißes, der Stein muss weiß sein, dass man das dann sieht. Und innen drin muss alles dunkel sein, das ist ein Grab, das dunkel ist. Und dann hat er dann mit uns das Grab wirklich gemacht. Und er hat so eine Freude gehabt, dass er jetzt was der Gemeinde geben kann. Er war immer am Sitzen, am Zuhören, aber hier durfte er was an der Gemeinde geben. Und er hat sich so riesig gefreut. Und nachher noch den Julio. Den Julio kennen wir eigentlich auch schon längere Zeit. Er kommt aus einer Familie, wo der Vater alkoholsüchtig ist. Und er hat auch schon manchmal Alkohol getrunken. Es ist eine traurige Familiengeschichte. Aber wir haben ihn auch immer auf der Straße so richtig glücklich gesehen. Da habe ich kein Foto. Der Julio glücklich, den habe ich nie ein Foto gemacht. Ich weiß nicht warum, weil ich habe dann auch eine Hemmung, manchmal die Leute einfach so abzuknipsen. Aber er war immer glücklich, hat dann Bonbons verkauft. Manchmal war er bei einer Bank und dort hat er dann den Autos eingewiesen, wie sie einparken müssen. Und er war immer dort eigentlich. Und irgendeinmal habe ich gemerkt, er ist nicht mehr da. Und da habe ich dann unsere Leute in der Werkstatt gefragt, was ist mit Julio? Hast du nicht gehört, was bei Julio passiert ist? Dort, wo er immer eben die Autos eingewiesen hat, und mir manchmal auch ein Bonbon gratis gegeben hat. Also wenn ich vorbeigehe, hat er mir immer etwas gegeben. Er wollte nie Geld von mir. Er hat immer ein Bonbon. Und das musste ich dann nehmen und habe es dann auch genommen. Und da habe ich erfahren, der wollte die Straße überqueren. Und vor ihm war ein Bus. Der Bus hat die Leute aufgeholt und hat dann ihn nicht geschaut und hat ihn überfahren. Also hat den Rollstuhl überfahren und völlig über die Beine gefahren von ihm. Eine sehr tragische Sache. Julio hatte nicht viele Freunde. Im Facebook stand, warum ist eine Person mit einer Behinderung überhaupt auf der Straße? Die sollen in das Haus gehen. Also er hat viele negative Kommentare im Facebook gekriegt und andere Social Medias. Und das war das Schlimmste für ihn. Und hier, man sieht ihn eigentlich nicht mehr so glücklich. Er hat auch das Bein verloren. Aber ich hatte da eben auch nicht, wir gingen da zu zweit und haben ihm diesen neuen Rollstuhl gegeben. Dort hat er gelacht. Aber weil ich eben nicht so viele Fotos mache, habe ich nachträglich ein Foto von ihm selbst gebetet. Mach bitte ein Foto vom Rollstuhl. Ich möchte das hier in den Gemeinden zu zeigen, deine Geschichte. Er hat das Bein noch ziemlich verbogen, also er sitzt noch so auf dem, und er muss jetzt das noch grad biegen, dass er wieder besser sitzen kann. Und die Schwester, die ist immer im Kontakt mit der Werkstatt, mit der Sekretärin, und wir können diese Familie ermutigen. Und das war wirklich etwas ganz Schönes, wo wir kurz bevor wir abgereist waren, das war ganz kurz vorher, habe ich gesagt, den müssen wir noch einen Rollstuhl haben. Haben gesucht und gemacht und habe gedacht, diesen Rollstuhl könnte vielleicht passen. Und ohne viel anzupassen, konnten wir ihm diesen Rollstuhl übergeben. Da war er wirklich glücklich. Und ich hoffe, wenn ich dann im August wieder dort bin, dass ich ihn besuchen kann und schauen, wie es ihm weitergeht. Weil er wartet immer noch auf einen Termin für eine Operation, dass er wieder das Bein richten kann. Das wäre auch ein Gebetsanliegen, wo wir für Julio beten könnten. Ja. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine kleine Sache. Gott kennt euch alle. Ich habe da 2, 3 neue Gesichter gesehen und vielleicht will ja jemand unseren Rundbrief. Die meisten Leute sind zwar eigentlich hier vom Haus und kennen uns, aber vielleicht gibt es in der Gemeinde etliche neue Leute. Die können uns einfach ein E-Mail schreiben. Hinten ist auch eine Karte von uns, noch habe ich gesehen. Hat mich riesen gefreut. Dort ist auch unsere E-Mail, unser WhatsApp drin. Oder Sie können hier dieses Blatt nehmen und die Adressen aufschreiben und uns direkt geben. Das wird euch dann auch in der neuen Adresskartei aufnehmen können und den Rundbrief euch zuschicken können. Und irgendwie ein Problem ist, dass ihr den Rundbrief nicht mehr bekommen habt, weil ich hatte einen neuen Computer, da ging vielleicht etliche Sachen verloren. Vor kurzem haben wir erfahren, dass bei jemandem die Rundbriefe nicht mehr ankommen. Der könnt ihr euch auch nach dem Gottesdienst bei uns melden. Vielen Dank für eure Unterstützung.